Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Bangs, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin.
Ja, ganz kurz vor Ostern diesmal, ne?
Naja, ja, also die Aufnahme.
Ja, wir sind ja immer, wir kommen das Vergangenheits-Ich, ne?
Ne, also hat man Ich in der Zukunft, Kaffee nicht mehr ganz so heiß trinken, bitte. Jo, damit haben wir es geklärt. So, und auch hallo an alle neuen Zuhörer. Wir haben ja die letzten paar Tage ganz, ganz viele neue Abonnenten bekommen. Freut mich riesig.
Oh je, fangen ja. Wir immer noch Leute ein.
Die ja, Armen. Komisch. Total seltsam. Hm. Was heißt denn eigentlich die Armen? Hallo? Ja, und dann eine Klarstellung. Ich weiß, wir haben uns letzte Woche versabbelt. Es muss Iran und nicht Irak heißen. Das ist, sorry, altersbedingt. Ich bin auch den Irakkrieg gewöhnt.
Das ist aber auch manchmal ein bisschen verwirrend, so in der Eile, ne? Also,
aber ehrlich, also fast dasselbe. Mein Gott, liegen doch auch noch ein paar Meter auseinander.
Da wäre ich jetzt aber vorsichtig mit dem,
das ja, ist fast dasselbe. Weiß.
Aber naja, passt passiert manchmal in der Eile.
Ja, aber ich wollte es so geklärt haben, weil wir ganz viele Kommentare bei Spotify vor allen Dingen bekommen haben. Sorry, war keine Absicht. Ich habe es echt nicht gemerkt.
Irgendwie lustig, ne? Bis Anfang der 80er haben wir in Deutschland nicht Iran gesagt, sondern Persien.
Richtig.
Naja, das ist ja mit anderen Ländern wie Myanmar und Bhutan. Also da gibt es auch noch heutzutage Verwirrung. Oder Weißrussland und Belarus, ne?
Also, ja, Sri Lanka, ne? War früher Ceylon. Lauter gut, wildes Zeugs.
So alt bin ich tatsächlich nicht. Das kenne ich tatsächlich nur als Sri Lanka.
Ja, so ist es.
Aber sieht man, na, die Zeit rennt und die Veränderung gibt es überall.
Könnte mal aufhören, ich habe Ende des Monats Geburtstag, ich werde alt.
Ja.
Also noch älter. Ach. Oh Mann. Naja, gut. Ich würde sagen, steigen wir ein und weil das so viel Spaß macht, fangen wir mit Politik an, wa?
Mhm. Und wenn wir schon mal dabei sind, nicht wahr?
Ja, eben. Denn Japan leidet ziemlich heftig unter den Auswirkungen des Iran-Kriegs. Tatsächlich ist es ja so, dass Japan extrem abhängig von importierten Erdöl ist. Und das Problem, das geht ja alles durch die Straße von Hormuz. Und das geht ja momentan ein bisschen schwierig. Tatsächlich ist heute der letzte Tanker, der da durchfahren konnte, in Japan übrigens eingetroffen. Das so als Handwerk am Rande. Naja, und jetzt wird halt alles teurer. Der Hausbau verteuert sich, weil man braucht da irgendwelche Stoffe, die da produziert werden aus dem Zeug und kostet halt Geld, Verpackungen werden teurer und. Ja, leider auch die Benzinpreise, dementsprechend werden auch Lebensmittel gerade um die Wette teurer. Nachschub kommt halt auch nicht so ganz so ins Land und die Reserven werden auch nicht ewig halten, die man ja jetzt schon begonnen hat freizugeben. Also was macht man? Man stellt sich als Politiker hin und spricht das Unmögliche aus, nämlich eine Begrenzung des Benzinverbrauchs.
Ja, also wir sollen sparen. Also nicht wir, also die Japaner sollen sparen.
Ja genau, die Japaner sollen sparen. Also noch nicht, sondern erstmal aktuell haben sich mehrere Politiker tatsächlich dafür ausgesprochen, dass der Benzinverbrauch gesenkt werden muss und dafür halt die Bevölkerung oder darauf die Bevölkerung vorbereitet werden soll.
Okay, das kommt wahrscheinlich nicht so gut an, oder?
Ja, das schürt noch ein bisschen mehr so Ängste. Das ist halt so dieses Problem. Also als Beispiel ging ja jetzt ganz viel rum, dass Toilettenpapier mal wieder knapp wird, woraufhin auch der Branchenverband schon gesagt hat, bitte, bitte jetzt keine Hamsterkäufe. Kleiner Funfact am Rande, in Südkorea sind zumindest die Mülltüten, wo gerade ein Run drauf herrscht. Ich sag mal so, das Problem ist eher, dass die Leute befürchten, oh Gott, es wird alles noch teurer, weil Japan ist schon verdammt teuer geworden. Die Preise schießen ja momentan auch wieder allgemein halt nach oben, also jetzt auch abseits der Ölkrise halt, weil der Yen eben leider doch nicht ganz so toll steht. Tja, und das ist fürs Allgemeinwohl natürlich nicht so gut. Aber auch Japans Premierministerin hat genau in dieselbe Kerbe reingesprochen, denn sie schließt auch Maßnahmen zum Energiesparen tatsächlich nicht mehr aus.
Aber du kannst bei den Bürgern nicht allzu viel rausholen. In Japan. Ne? Am meisten kannst du sparen beim Auto. Und in Japan bist du nicht so ans Auto gefesselt wie zum Beispiel in Amerika. Ne? Mhm. Du hast eine Menge Gegenden, wo es mit Bus und Bahn wunderbar geht. Deswegen, wo wollen sie das sparen?
Tja, das ist das Problem. Da, wo gespart werden kann, können sie nicht sparen. Zum Beispiel Landwirtschaft. Das funktioniert einfach momentan nicht wirklich. Nee. Gerade jetzt, wo die Pflanzzeit für Reis losgeht. Transport schwierig, sag ich mal. Das kann man nicht einfach mal eben alles auf die Schiene verlagern. Das funktioniert in Japan auch nicht, auch wenn sie sich gerade große Mühe geben, daran rumzubasteln. Naja, da bleibt nicht mehr viel übrig. Aber das Problem sind ja zum Beispiel auch die ganzen Gaskraftwerke. Man hat ja, war das letzte Woche, die strengen Regulierungen für Gaskraftwerke außer Kraft gesetzt, damit man halt genügend Strom produzieren kann. Problem ist halt, ja, das Gas kommt halt nicht so, wie man es bräuchte. Und das macht die ganze Sache natürlich auch nicht besser.
Ja.
Also summa summarum, es wird teuer und tja, man muss sich halt weiter zurückhalten.
Tja, das hören ja eigentlich die Japaner jetzt durchgehend nur, ne?
Mhm.
Zurückhalten genau. Und sparen.
Ja. Das gibt einen auf den Deckel bei der Regierung. Ne? Die kann ja so gut anfangen, wie sie will, da wird sie federn lassen.
Da wird sie definitiv federn lassen. Sie lässt jetzt auch schon federn, weil, oh, kaum zu glauben, tatsächlich gibt es momentan jede Woche Demonstrationen gegen die Regierung. Mhm. Und die werden größer.
Ja.
Also letzte Woche waren es 24.000. Und das ist schon eine Ansage, weil das ist in Japan auch nicht so üblich.
Ja, also ein paar Hunderter, ja, sieht man immer wieder mal. Aber Tausende und dann noch Zehntausende? Wow, okay.
Richtig, übrigens sehr kreativ teilweise. Da nehmen auch Mangakas und Musiker und so weiter dran teil. Und das soll schon was heißen. Also die Demonstrationen richten sich jetzt natürlich nicht unbedingt dagegen. Krieg im Irak, Iran, jetzt geht das schon wieder los. Sondern gezielt dagegen, dass darüber nachgedacht wird, die Selbstverteidigungsstreitkräfte einzusetzen, aber halt eben auch Artikel 9 zu bearbeiten, also dieser Friedensartikel. Und noch so ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel der Inlandsgeheimdienst und so weiter. Der ist man nicht wirklich sehr erfreut darüber, dass das durchgesetzt werden soll. Die Premierministerin hält natürlich komplett dagegen, weil da geht es halt, nein, das machen wir, fertig. Und man hat sogar schon damit angefangen, denn gerade heute, brandaktuell, wurde beschlossen, ja, Waffenlieferungen sind in Ordnung, also Waffenverkäufe ins Ausland. Allerdings mit einer Klausel, die es tatsächlich ermöglichen kann, dass Japan Waffen in Kriegsgebiete verkauft.
Schwierig, okay. Oder?
Schwierig. Ja, und das kommt alles andere als gut an. Und dementsprechend werden die Demos auch noch größer.
Ja, besonders, weil das könnte theoretisch eine Verfassungsklage bringen.
Eigentlich ja, aber ob man damit durchkommt, ist halt fraglich.
Ja, natürlich ist es immer sehr fraglich. Aber trotzdem, sie haben sich nicht abgesichert, was das angeht, ne?
Ja, es ist tatsächlich wirklich heftig, muss man ganz ehrlich sagen, was da durchgesetzt wird. Also allgemein wird die Kritik an Takaishi lauter, also auch in den Medien, vor allen Dingen, weil man halt sagt, Leute, das ist ja toll, dass ihr mit Subventionen um euch schmeißt und so weiter, aber ihr schadet damit zwangsläufig wirklich den Yen. Und das heißt, der sagt ab, für uns wird es wieder teurer, hip hip hurra. Das kann auf lange Frist nicht gut gehen, weil sie verfolgt eigentlich eine ganz einfache Politik. Oder brennt, schmeißt ein Geldbündel rein.
Ja, ich meine, die Leute sind ja ziemlich vernünftig. Ne? Die warten ab. Sonst hätten sie sie gleich abgesägt.
Ja.
Wenn sie gesehen haben, oh, nach einer Woche sind die Preise nicht gefallen. Ja, du traugst ja auch nichts. Nee, so ist es nicht. Die Leute haben schon Geduld. Nein. Aber das wird einfach nicht besser werden. Sie hat einfach keine Chancen irgendwie.
Ne? Nee, sie hat keine Chancen. Sie hat vor allen Dingen auch kein vernünftig tragfähiges Konzept.
Das merkt man jetzt. Man merkt vor allem auch, dass die Geduld der Menschen langsam zu Ende ist, ne?
Ihre Beliebtheitswerte sinken ja auch ab, wenn auch nur leicht, aber sie sind mittlerweile im Sinkflug. Also wenn das so weitergeht, wird sie sich nicht allzu lange mehr halten können. Vor allen Dingen, weil sie einfach auch zentrale Versprechungen absolut nicht einhalten kann. Also zum Beispiel war es ja bei ihr ganz groß, der Haushalt wird bis Ende des Fiskaljahres beschlossen, also sprich genau bis zum 1. April. Ja, nee, da wurde gar nichts beschlossen. Man musste jetzt einen Nothaushalt beschließen, damit man überhaupt das Land noch am Laufen halten kann. Weil man da so eine Kleinigkeit vergessen hat, die sich Opposition nennt, die gesagt hat, nee Leute, wir müssen mal vernünftig drüber reden. Hier wird nicht einfach Geld gnadenlos rausgeschmissen. Also, da muss ich leider ganz ehrlich sagen, glaubt irgendwie so ein bisschen, sie hat einen Freifahrtschein für alles. Sie verhält sich original wie Abe.
Ja.
Wobei Abe, glaube ich, noch ein bisschen gesitteter war, oder?
Zumindest ist nach außen hin.
Wollte ich gerade sagen. Dazu kommt auch noch hinzu, dass es dann heute, kam gestern die Nachricht, wo ich, also da muss ich wirklich schlucken, denn die Regierung plant jetzt mal eben eine Wirtschaftsdelegation nach Russland zu versenden.
Da war ich auch sehr perplex.
Ja, besonders mit der komischen Idee. So, wir müssen ja Beziehungen irgendwie wieder aufnehmen, wenn der Krieg da drüben zu Ende ist und wenn ihr euch wieder benehmt. ja, mhm, hallo, wisst ihr mehr als ihr? Wisst ihr, ob das da einen Zeitplan gibt oder sowas?
Ja, so nee, ungefähr, ne?
Frei nach dem Motto, die Ersten, die zuerst kommen, malen zuerst. Aber ich glaube, so funktioniert das nicht ganz.
Nein, vor allem nicht bei Putin. Also nein, gänzlich einfach nein. Das ist halt, ich weiß nicht, also die steuern da momentan einen sehr, sehr seltsamen Weg, muss man ganz ehrlich sagen. Und irgendwie erkennt man keine vernünftig klare Linie. Und das geht halt immer mehr Menschen auch tatsächlich so, dass sie halt sagen, also nee, Leute, einfach nein. So geht's nicht. Und wenn jetzt nicht schon die Kreativszene den Aufstand probt, wird das so was heißen? Das passiert extrem selten in Japan.
Ja, normalerweise die kreativen Leute, die machen ihrem Frust schon recht oft hier Luft, ne? Die machen das eher als andere, aber nicht auf der Straße, sondern halt dann in ihren Werken versteckt.
Richtig. Ne? Ganz genau, das ist es nämlich. Und das ist dann tatsächlich seltsam. Es gibt ja noch einen Punkt. Und zwar hat die japanische Premierministerin ganz laut gesagt, oh, wir werden jetzt Milliarden in den Schiffsbau investieren, damit wir da wieder mitspielen können. Also, kurze Erklärung, Japan war mal gar kein so kleines Licht im Schiffsbau, hat das aber mal gnadenlos vergeigt. Und naja, jetzt hier heißt es halt Förderprogramme, staatliche Mittel und, das wird schon alles dann wieder. Selbst die Branche sagt, aber Leute, sag mal, geht's euch eigentlich noch so gut? Das wird nichts, so wie ihr das plant. Erstens, wir schreien hier seit Jahren nach Förderung. Jetzt, wo wir am Boden kriechen, kommt ihr auf einmal an. Und zum anderen, da gibt's noch ein anderes Problem. Habt ihr überhaupt ein Konzept?
Naja, die wirken ein bisschen panisch, fast ja, schon, ne? So im Sinne von, oh, wir müssen irgendetwas machen, da ist was Gutes, springt darauf.
Ja, genau das. Obwohl, ist es. Und, ja. Das schmerzt.
Ich meine, es ist nicht alles vollkommen kopflos und überstürzt, ne? Sie haben auch Sachen geplant, die Sinn machen, wie zum Beispiel Förderung von Startups. Weil es klar, dass Japan nicht mit der Rest der Welt mithalten kann, was so Hochtechnologie angeht, ne?
Ja, aber die Startup-Szene in Japan, also die jetzt nur wirklich von Japanern, ist wahnsinnig klein.
Gigantisch klein. Also da ist es wirklich, also es, gigantisch klein ist ein dummes Wort, aber auf jeden Fall, da ist es notwendig, dass sie mal fördern. Also das ist eine Baustelle, wo
einmal
man mal
das,
rangehen
aber
sollte.
Zum anderen wollen sie ja auch auf ausländische Arbeitnehmer, also beziehungsweise Startup-Gründer setzen. Das Problem ist nur, sie haben übrigens auch, Fun Fact, heute beschlossen, ach übrigens, wir ändern die Sprachregeln für das Visum. Ab sofort ist N2 dafür dann, also für das Visum, was man dafür bräuchte, ist N2 Voraussetzung.
Das ist nicht so einfach. Mit N2 meint Micha der zweithöchste Schwierigkeitsgrad beim JLPT, beim Japanisch-Test, beim Internationalen.
Genau.
Das ist im Prinzip ja eigentlich fast schon fließend, ne?
Ja, fast.
Ja, also Universität, Unterricht sagt, nach 4 Semestern kannst du den N2 versuchen. Mhm. Also 2 Jahre.
Ja, aber.
Also ja, nach 4 Semestern schaffst du auch den N2, das ist nicht so wild. Also zumindest, wenn du gescheite Uni hast, wie, ja, also ich in Heidelberg, jeder von uns hat nach dem 4. Semester den N2 einfach so geknickt. Das ist.
Es gibt übrigens noch ein Problem, wenn wir schon bei ausländischen Arbeitnehmern sind, denn die meisten Branchen in Japan erreichen bald die Obergrenze für das, also für die Menge, die sie einstellen dürfen. Und das entwickelt sich gerade zum gewaltigen Problem. Für die Gastronomie wurde ja jetzt schon also das Visum ausgesetzt. Da können jetzt aktuell keine ausländischen Fachkräfte mehr nachrücken. Und in den anderen Branchen geht es genauso. Und das ist auch nicht so toll, weil das, was sie festgelegt haben, ist viel zu wenig für das, was am Bedarf da ist.
Ja, und der Bedarf ist riesig. Überall in Japan machen die ganzen Präfekturen und die Unternehmen machen Pläne dafür. Mhm. Ne? Aber die Regierung will irgendwie dagegen steuern.
Ja, obwohl, ich weiß nicht, wie sie das stopfen wollen. Ich meine, jetzt haben sie angekündigt, gut, wir werden jetzt mal Häftlinge einsetzen, also ehemalige Häftlinge. Das wird es auch wahnsinnig bringen, weil Japan ja so viele davon hat, ne?
Ja, nee. Reicht nicht. Das ist, nee. Das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Dass man Ex-Häftlinge wieder einbaut in die Gesellschaft. Wunderbar eigentlich, aber das ist keine Lösung für das Problem.
Nein, überhaupt nicht mehr ansatzweise. Dazu gibt es noch ein anderes Ding. Der japanische Arbeitsmarkt verschiebt ein bisschen seinen Fokus. Es war jetzt lange, lange Zeit so, dadurch, dass es einfach einen Fachkräftemangel gibt, dass man als Unternehmen ein bisschen doof in die Röhre geguckt hat und als Arbeitnehmer hatte man schon gute Auswahl. Mittlerweile achten die Unternehmen aber tatsächlich ein bisschen mehr auf Berufserfahrung tatsächlich, was es übrigens für Einsteiger ein bisschen, nicht so toll macht, weil, ne, 20 Jahre, 30 Jahre Berufserfahrung, da gibt es halt einfach schlicht und ergreifend nicht, auch wenn viele Firmen davon träumen. Aber trotz allem verschiebt man wirklich den Fokus jetzt hin zu, wir nehmen lieber Leute mit Berufserfahrung.
Da wächst, meinst du da auch diesen total Wechsel in ihrer Meinung andauernd, wie so ein verdammtes Windrad, das sich in alle Richtungen dreht? Weil vor einem Jahr oder vor zwei noch waren sie dabei, die ganzen Studenten so zu umzirzen, fast schon aggressiv, ja, also im Sinne von, du kommst zu uns, ja, du kommst in unsere Firma, sonst könnte ja irgendwie dein späterer Beruf schlecht aussehen, ne, deine Karriere.
Oh, die werden teilweise heftig unter Druck gesetzt.
Ja.
Auch übrigens von Agenturen, die für die Jobvermittlung zuständig sind, die sind ja mittlerweile auch sehr beliebt, die gehen da richtig rigoros vor und setzen die Studierenden tatsächlich heftigst unter Druck. Klar, die wollen ihre Provision haben, logisch.
Aber trotzdem, jetzt wenden sie sich einfach in die andere Richtung und sagen, ja, nee, Studierende erstmal brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute aus dem Arbeitsmarkt.
Gibt aber auch einen Grund dafür. In Japan, die Arbeitnehmer sind immer oder werden mehr wechselfreudiger. Das ist ja mal was ganz Neues eigentlich für den japanischen Arbeitsmarkt. Aber es gibt halt eben dieses ein Leben lang in einem Betrieb nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei und es ist sehr, sehr viele haben eine Wechselbereitschaft. Und genau darauf zielt das Ganze ab.
Aber normalerweise mögen das doch Firmen nicht, weil für jemanden aus der, also mit jemandem für Erfahrung musst du mehr Geld bezahlen. Die lassen sich nicht einfach so, ne, abspeisen.
Ja, man ist durchaus bereit, auch mehr zu zahlen, so ist das nicht, aber es ist halt erstaunlich überhaupt, dass man jetzt mehr auf die Berufswechsler hinzugeht, als eben auf Neuansteiger. Dazu kommt übrigens auch passend ein anderer Trend. Tatsächlich gerade junge Arbeitnehmer in Japan nehmen sich immer häufiger einen Zweitjob. Nicht, weil sie das Geld brauchen. Nee, mittlerweile ist eine der Hauptmotivationen tatsächlich, wenn man sich weiterbilden möchte. Und auch das wird von Unternehmen unterstützt.
Okay, also ist es der neue Trend, Berufserfahrung sammeln, weil sie mehr wert ist als das Studium?
Ja.
Interessante Entwicklung, aber eigentlich nicht ganz verwunderlich, oder?
Nee, eigentlich nicht. Also, weiß nicht. Es ist halt erstaunlich, dass es gerade in der aktuellen Zeit, dass immer weniger Leute sagen, naja, es geht uns gar nicht so ums Geld, sondern wir möchten uns halt beruflich weiterentwickeln. Weil gerade jetzt, wo alles wirklich so schweineteuer ist, könnte man eigentlich meinen, okay, es geht eher ums Geld. Ist wohlgemerkt immer noch der Hauptgrund, aber es wird halt weniger.
Trotzdem, ziemlich interessant.
Ja, das ist wirklich schon spannend. Wir haben wirklich diesen Wechsel richtig mitbekommen. Das ist ja schnell gegangen vergleichsweise. Es hat nicht mal 10 Jahre gedauert.
Nee, das ging ratzfatz.
Nee.
Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist schon wow. Aber gut, ich meine, naja. Eigentlich ist es ja auch richtig. Sagen wir mal ehrlich. Also wenn Leute Berufserfahrung sammeln wollen, na gut, warum nicht?
Ja, es ist natürlich nicht so gut, wenn das Studium so entwertet wird, ne?
Ja, aber nee, das ist natürlich klar, weil gerade in Japan ist es so, hast du nicht studiert, hast du nix, bist du nix, ne?
Aber du, es ist auch in Ordnung, wenn die Leute, die im Berufseinstieg sind, nicht sofort den ganzen Druck bekommen, ne?
Ja, das stimmt. Also Problem sind halt aber immer noch diese blöden Agenturen, die, also wovor wirklich auch mittlerweile die Regierung warnt, die halt den Hang dazu haben, aha, du hast ein Jobangebot, wunderbar, dann wird sich die Hände gerubbelt, wir kriegen unsere Provision, weil die muss der Arbeitgeber dann zahlen. Und kommt dann ein anderer mit einem Angebot an, dann ist es eigentlich egal, was eben der Kunde möchte, sondern da geht es dann darum, wir wollen einfach die bessere Provision haben. Und das ist wirklich ein Problem mittlerweile in Japan.
Ja, aber das müsste doch denen auch so ein kleines bisschen den Markt wegziehen, oder? Die Entwicklung.
Naja, der Bedarf an Arbeitskräften ist halt immer noch riesig, ne?
Ja, das stimmt natürlich auch wieder.
Also mittlerweile ist es wirklich so, es ist egal, in welche Branche du schaust. Du hast einfach überall einen Mangel an Arbeitskräften. Es gibt kein Unternehmen in Japan, das nicht sagt, wir haben einfach zu wenig.
Ja, es war.
Also das ist schon
Aber so war jetzt Frage nochmal so als Hintergrundwissen. Sowas wie duales Studium gibt es, glaube ich, in Japan nicht, oder?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht.
Aber es wäre interessant, wenn das vielleicht so ein aufkommender Trend tatsächlich ist, dass die Firmen sagen, hey, ihr könnt gerne studieren, aber gleichzeitig dürft ihr bei uns schon arbeiten. Weil das wäre ja zum Beispiel auch eine Methode, Arbeitskräfte langfristig schon früh an sich zu binden. Wenn man die schon hat, dann kann man ja sagen, ne, warum bleibst du da nicht, wenn du deinen Abschluss hast?
Das ist tatsächlich mal eine interessante Frage. Ich glaube, da forsche ich mal nach.
Es gibt sowas Inoffizielles. Also zumindest habe ich da früher von schon mal gehört, dass du schon während deines Studiums bei einer Firma anfängst, so ein bisschen Praktikum zu machen und dort zu arbeiten.
Ja, das gibt es.
Ist ja klar. Haben wir ja bei uns auch, dass man Praktikum macht, um Erfahrung zu sammeln. Ne? Mhm. Und dann schlagen die Firmen gleich ihre Zähne in diese Studenten, um die bei sich zu behalten. Und dann wird es so eine Art von inoffizielles duales Studium, ne? Wo man halt nebenbei da ein bisschen schafft und Geld bekommt und dann halt sein Studium fertig macht. Aber, ja.
Wir werden sehen. So, kommen wir mal zum Thema Tourismus. Da gibt es nämlich diese Woche auch einige interessante Änderungen. Vor allen Dingen eine Sache. Auch in Japan reisen immer mehr Leute in die Antarktis tatsächlich. Und die japanische Regierung hat jetzt angekündigt, Leute, wir werden jetzt mal Regeln aufstellen, weil das geht so nicht weiter. Und man will jetzt Reiseveranstalter verpflichten, bei Unfällen künftig, also zum Beispiel Ölverschmutzung oder so weiter, die halt wirklich zu beseitigen. Man muss eine Meldung machen und muss die Regierung eingreifen, also sprich Säuberungsmaßnahmen unternehmen, dann wird das in Rechnung gestellt.
Ist ja aber irgendwie verständlich, oder?
Ja, und Japan ist übrigens auch mal wieder ganz schön spät dran.
Ach so, also redet man jetzt schon länger drüber oder ist es einfach nur, dass es woanders schon gang und gäbe ist?
Nein, es gibt tatsächlich seit, ich glaube, 1991 den sogenannten Antarktis-Vertrag. Da ist auch ein Haftungsprotokoll drin. Und Japan gehört eigentlich zu den Staaten, die das bisher nicht ratifiziert haben. Und das wird jetzt geändert.
Ah, also war man einfach nur faul die letzten Jahre.
Ja, man hat zwar wieder gnadenlos ignoriert, weil fährt ja gar keiner hin. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Das ist tatsächlich immer mehr Japaner reisen auch in die Antarktis. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber man hat die Antarktis sowieso ein bisschen für sich entdeckt. Also im letzten Jahr hat Japan ja angekündigt, wir werden unsere erste Antarktis-Station bauen und so weiter. Klar, man zielt logischerweise auf die natürlichen Vorkommen ab, die es in der Antarktis sein sollen oder sind. Ich habe keine Ahnung, wie da der Stand ist. Aber zumindest hilft es, um die Ecke da hinten zu schützen.
Ja, Tourismus und Klimaschutz und Umweltschutz, das hängt zusammen, aber meistens gucken wir eher auf die überfüllten Straßen, ne? Anstelle auf die Benzinrechnung vom Kreuzfahrtschiff.
Richtig. Wobei überfüllte Straßen, da gibt es ja auch wieder was Neues. Ne? Wir können uns doch bestimmt noch alle an Kamakura erinnern, die Stadt, die dank Slam Dunk einen ziemlich beliebten Bahnhof hat. Ne?
Ja, ich meine, die ist eine von den vielen Anime-Tourismus-Städtchen, ne?
Naja, mittlerweile ja sehr unfreiwillig, weil man kämpft ja wirklich mit Touristenansturm. Ja. Tja, und jetzt hat man ein weiteres Problem, denn auf einmal ist ein neuer Bahnübergang Ziel vom Massentourismus geworden. Denn Südkorea dachte sich, oh ja, komm, machen wir mal eine Serie. Und das sorgt jetzt dafür, dass zwei Spots in der Stadt überflutet werden von Touristen.
Ach Mensch, die kommen gar nicht zur Ruhe, ne?
Nein, überhaupt nicht. Wohlgemerkt, es gab nur eine Szene in der Serie und die Serie heißt Kansas Love Be Translated. So, und da kommt in einer Szene dieser Bahnübergang vor. Tja, das hat ausgereicht, um Massenansturm auszulösen, aber vom Feinsten, denn das ist mittlerweile vom anderen Bahnübergang, vom anderen Bahnhof gar nicht mehr zu unterscheiden. Die stapeln sich da förmlich. Und die Stadt ist dementsprechend verzweifelt, weil sie haben den einen Touristen-Hotspot auch nicht unter Kontrolle bekommen und schwupps haben sie den nächsten.
Das beweist mal wieder, dass das Virale im viralen Marketing, dass du das nicht kontrollieren kannst. Ja. Dass das einfach spontan ist und vollkommen ohne Muster und einfach so explodiert.
Richtig. Aber ist ja nicht das einzige Problem, ne? Das wissen wir auch so, denn es gibt ja ein Gebiet in der Nähe von Fuji. Und zwar sind das Quellteiche, 8 Stück, um es genau zu sein. Das ist das Hoshino Hakai, oder wie sich das schimpft. Das ist ein sehr beliebtes Reiseziel. Das ist, dieses Wasser ist halt besonders, weil das kommt halt vom Fuji und das ist extrem gut gefiltert und so weiter. Gilt als besonders klar. Ja, jetzt hat man aber da das Problem, dass die Touristen ständig Münzen ins Wasser schmeißen, das gar nicht so gut für die Umwelt ist.
Ach, ja, Mensch. Das ist ja kein Brunnen, oder? Wie kommen die da auf die Idee?
Naja, es sind zwei Sachen. Zum einen ist es ja in Japan üblich, am Tempelchen schmeißt man eine Münze in diesen Spendenbottich, einmal beten und auf Glück hoffen. So, aber es gibt ja leider auch in anderen Ländern diese Tradition, oh, da ist ein Brunnen, schmeißen wir eine Münze rein. Und ja, das kommt trotzdem beides genau da zusammen. Man erhofft sich ja Glück.
Aber das ist kein Brunnen und es ist kein verdammter Opfer. Ja,
krass. Ist ein Loch mit Wasser.
Ja, nee.
Ja, für die Leute anscheinend schon. Und das führt halt wirklich zu Problemen, weil es werden mittlerweile, also sie sind jetzt gerade erst wieder tauchen gewesen, haben die Münzen rausgesammelt, aber konnten sie 18.000 Stück rausfischen. Im Jahr 2024 waren es übrigens nur 4.400, die man rausfischen konnte. Das nimmt langsam Ausmaße an, die gar nicht gut sind. Jetzt hofft man sich, okay, wir werden jetzt eine Spendenbox hinstellen, vielleicht können wir da, also haben wir da ein bisschen Glück und dann landet das Ganze nicht mehr ins Wasser. Hoffnung macht sich da übrigens keiner, nur so nebenbei. Aber ja, das ist halt mal wieder so ein Ding. Vielen Dank, liebe Touristen.
Es gibt doch einige Länder, die bei bestimmten Umweltverschmutzungen oder bestimmten kleinen Vergehen mit gigantischen Strafen kommen. Also ja, sollte Japan mal auch versuchen.
Wäre schön. Wäre schön.
Ich meine, wo ist das Land nochmal, wo du einen Zigarettenstummel wegschmeißt, kannst du gleich ein paar hunderte von Euro blechen?
Naja, so teuer ist das jetzt auch nicht, aber ja, im Prinzip schon.
Ja, ich meine, ja, es gibt da Länder, halt, die es so machen. Und ich finde das gut, fast schon, ne?
Ja, definitiv.
Meine Frage ist so, was machen die eigentlich mit den ganzen Münzen, die da rausgefischt werden? Also, du hast ja gesagt, die
wollen wegschmeißen, weil die sehr schnell verrosten.
Oh, okay, also lohnt sich das gar nicht irgendwie nochmal, weiß ich nicht, auch für Spenden zu benutzen?
Nein, in dem Fall kannst du sie leider nicht mehr gebrauchen.
Also eigentlich hat niemand da irgendwie am Ende gewonnen, wenn die so weitermachen.
Nein, weil Glück hast du damit automatisch ja auch nicht. Stimmt. Eigentlich müsste man wirklich Strafzettel einführen, weil das würde am wenigsten Pech auslösen und Leute würden damit aufhören, dass sie kapieren, okay, verdammt, nee, das gibt kein Glück. So, weil wir noch schon dabei sind, in Japan wächst der Widerstand gegen private Unterkünfte für Touristen, die sogenannten Minpakus, also sprich die Airbnbs, um das mal einfach zu erklären. Die entstehen ja mittlerweile überall, sind wahnsinnig beliebt, wohlgemerkt auch ein ziemlich hausgemachtes Problem, zum Beispiel Kyoto, hey, da stehen Wohnungen leer, nö, da nehmen wir es extra steuert, ja, was machen die Leute, machen dann eine Ferienwohnung draus, hahaha. Das finden natürlich die Anwohner gar nicht so toll und mittlerweile gibt es richtig lauten Protest, denn das Problem ist, da sind halt sehr viele Touristen. Touristen haben leider, wie wir gerade festgestellt haben, den Hang dazu, sich manchmal nicht benehmen zu können. Es ist laut, Müll fliegt durch die Gegend und vor allen Dingen viele Leute sagen halt auch, na toll, ständig wechselnde Leute, das ist ja wahnsinnig gut für die Sicherheit und dementsprechend versucht man wirklich auch sehr laut mittlerweile dagegen zu protestieren, in allen Ecken von Japan.
Ja, also man könnte fast den Eindruck bekommen, dass alle Touristen voll die Raudis sind, wenn sie im Urlaub sind. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Leute halt nicht in einem Arbeitsrhythmus sind, ne, wie die anderen, die dort wohnen. Und die, ja, wenn du halt im Urlaub bist, dann machst du halt nicht irgendwie einen gesitteten ins Bett gehen um 11 und morgens um 6 aufstehen. Nee, du feierst. Und dass die Leute, die da arbeiten müssen, werden halt gestört.
Ja, also um es mal ganz kurz zu sagen, ja, wir berichten natürlich immer über die negativen Seiten des Tourismus. Natürlich gibt es, und das ist laut, also ich hoffe, es ist immer noch der größte Teil, vernünftige Touristen, die sich vorher mal ein bisschen informiert haben. Gibt es logischerweise auch. Aber gerade solche Sachen fallen natürlich auf. Und insbesondere halt auch die Sache mit der Vermüllung, die ist ein ganz, 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 ganz großes Negativbeispiel, denn da haben irgendwie alle Ecken Probleme mit.
Eigentlich schade, dass man da solche Probleme ständig hat.
Ja, definitiv. So, bevor wir jetzt gleich in ein ganz hartes Thema einsteigen, noch mal ein bisschen was für die Seele. Der japanische Kaiserpalast, das ist genau genommen der Obstgarten des japanischen Kaiserpalastes, schwieriges Wort, bekommt ein Café für Touristen und Merchandise-Stand.
Was kann man denn für Merchandise von der Kaiserfamilie kaufen?
Badetuch mit Konterfei, ich habe keine Ahnung. Vielleicht das Wappen, Naja, jedenfalls wird er schon seit 2024 gebaut an einem Gebäude. Das ist jetzt so gut wie fertig. Jetzt hat man auch ein Kaffeeunternehmen schon mit dem ist mit den Verhandlungen und demnächst soll halt da ein Kaffee aufmachen.
Also der Kaiserpalast ist klasse zum Spazierengehen.
Oh ja.
Das sieht man meistens nicht so von oben, von den ganzen Luftaufnahmen, aber es ist ein riesiges Areal.
Oh ja, das Ding ist wirklich riesig.
Ja, und hat viele
Kaffee.
Katzen.
Kaffee würde sich doch bestimmt gut machen.
Ja, vor allem gerade jetzt im Frühling sind dort die Kirschbäume und allgemein der Park wunderschön. Also das ist, ich kann mir einen Kaffee da wunderbar vorstellen, wenn man da gerade so lang spaziert und dann schönes Käffchen trinken. Und vielleicht hat man Glück, das Kaiserpaar zu treffen. Passiert durchaus auch.
Nein,
manchmal.
Das eigentlich nicht, weil das Kaffee ist nämlich genau dann, wenn das Kaiserpaar im Garten ist, geschlossen. Wie übrigens der ganze Garten.
Oh, ach so, also macht man das extra nochmal so separat. Ah, okay. Naja, aber trotzdem, der Garten lohnt sich auch und der Kaiserpalast ist sowieso sehr beeindruckend. Ich finde das eine sehr schöne Idee.
Also, wohlgemerkt, das Unternehmen darf da nicht machen, was es will. Also es wird alles vorgeschrieben bis zur Inneneinrichtung. Und trotz allem, da entsteht eine neue Touristenattraktion, da bin ich mir ziemlich sicher. So, kommen wir jetzt mal zum harten Thema, denn es war ja der 1. April. Und das ist jetzt kein Scherz. Nein, Japan hat seit dem 1. April das gemeinsame Sorgerecht. Nachteil ist, es wurde nicht gut vorbereitet. Also vorher war es ja so, wenn man sich scheiden lassen hat, wurde das Kind eigentlich ja einer Person zugesprochen. In der Regel immer der Mama. Die durfte sich dann darum kümmern. Das ist besonders für Menschen im Ausland ziemlich blöd gewesen, weil dann hat man sich getrennt, Kind wurde nach Japan gebracht und schwupps, hat man ziemlich doof in die Röhre geguckt. Und jetzt hat man es halt eingeführt. Und gesagt, okay, nee, das gemeinsame Sorgerecht, das wird jetzt vergeben, aber nicht vom Amt, sondern vom Richter. Also ergo, bei einer Scheidung kommt der Richter an, guckt sich das an und soll er entscheiden, gemeinsames Sorgerecht ja oder nein. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass gerade das böse Folgen für Gewaltopfer, also Opfer häuslicher Gewalt haben können, denn, ein Richter, sagen wir mal so, die sind ja auch nicht hellsehend, ganz doof gesagt. Und es herrscht da wirklich die Angst mittlerweile, dass ein Richter das entscheidet. Man muss das Sorgerecht teilen. Aber das Problem ist halt eben, es ist ein gewalttätiger Partner. So, dadurch wird man ihn natürlich nicht los, logischerweise. Und es gibt noch ein anderes Problem und das spielt damit rein. Eigentlich soll das Ganze überprüft werden. Aber erstens, Japan hat gar nicht genug Prüfer. Und zum anderen ist das Problem, die Gerichte sind gnadenlos überlastet. Das heißt, man wartet jetzt schon monatelang auf einen Scheidungstermin. Und das kann dazu führen, dass Fehlurteile gerade in dieser Richtung leider sehr schnell an der Tagesordnung sein könnten.
Das neue Sorgerecht, ja, das ist auf dem Papier in Ordnung. Das ist durchdacht, aber irgendjemand hat überhaupt nicht die Realität berücksichtigt.
Richtig, die Gerichte haben von Anfang an gesagt, Leute, da muss was passieren, das geht nicht, das schaffen wir nicht, weil wir sollen es entscheiden. Hallöchen, es ist aber gar nichts passiert.
Ja, und zwar diese Ermittler, die man dazu braucht, die nachschauen sollen, wie ist das Verhältnis zum Kind, wie sind die Eltern, wie ist deren Lebensstandard und ihren Lebensstil, ne? Ist das alles gerecht, ne? Wer ist besser geeignet? Davon haben sie irgendwie im letzten Jahr irgendwie 5 neue Leute eingestellt, landesweit. Mhm. Und die Experten sagen, ja, unter 100 braucht ihr gar nicht erst anfangen, unter 109 von den Ermittlern, um das Sorgerecht zu bearbeiten.
Aber das Problem an dem Justizsystem in Japan ist halt eben, dass die chronisch unterfinanziert sind. Man stopft zwar wahnsinnig viel Geld tatsächlich rein, aber es fließt halt größtenteils in die Digitalisierung. Ich meine, ist auch gut, klar, logisch. Aber man vergisst da halt, da sind aber auch noch so andere Bereiche, die vielleicht mal dringend, schon vor dem 1. April gab es halt wirklich Probleme, weil Untersuchungen gar nicht durchgeführt worden konnten, also Familien sich angeschaut werden konnte, wie halt eben die Familienverhältnisse sind, weil einfach gar keiner da war dafür.
Ja, also das neue Sorgerecht ist ein super Ding. Es ist der richtige Schritt in die richtige Richtung. Endlich. Ja. Ich meine, es ist etwas, das ich wie vielen Jahrzehnten überflüssig, dass das schon mal kommt. Aber Japan hat halt einfach sein ganzes Justizsystem verhungern lassen.
Ja, na? Leider.
Und dann kannst du auch noch so gute Regelungen haben fürs Sorgerecht. Wenn sie keiner umsetzen kann, bist geliefert.
Richtig. Das ist halt wirklich schon ouch. Muss man leider ganz ehrlich sagen. Also, da hätte man ein bisschen weiterdenken sollen. Denn das wird gerade Frauen böse treffen. Und da kann man Brief und Siegel drauf haben. Ich meine, ja, wie gesagt, es muss kommen oder war klar, dass es kommt. Es war wirklich nötig. Aber man hat so lange dran gearbeitet. Da hätte man wenigstens am Justizsystem auch noch schrauben können, Mensch.
Jetzt ist die Regelung wenigstens da. Das ist eine Hürde, die genommen ist. Theoretisch, auch auf dem Papier, kann man das alles innerhalb von einem Jahr nachholen. Ja? Es ist ja nicht so schwer, 100 Ermittler einzustellen. Ja,
wenn das Olle, wenn nicht wäre.
Ja, also wenn die Regierung da Zeit und Geld reinstecken würde, könnte sie das Problem lösen. Ja, aber die Regierung, ja, das ist denen nicht so wichtig. Seht mal, wie lange sie da rumgeschlurft sind und wie sie gefaulenzt haben.
Oh, ja. Es ist, ich finde es immer faszinierend, dass er erst, weiß ich nicht, so das Schleifen wie sonst was und dann muss alles auf einmal ganz schnell gehen und dann sagt man, ach, upsie, naja, dann ist es halt jetzt irgendwie schief gegangen. Wir gucken mal. Also ich finde das so frustrierend. Ne? Ja.
Sind so Student direkt vorm Abgabetermin, weißt du, so schnell noch am letzten Tag was hinhunzen.
Ja, das stimmt leider. So, machen wir mal weiter. In Japan herrscht in einigen Teilen ziemliche Wasserknappheit. Ich glaube, da hatten wir, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche drin hatten, dass die Feuerwehr in einigen Präfekturen mittlerweile Abwasser nutzen muss zum Löschen.
Genau, das hatten wir schon, ja.
Ja, und jetzt geht es natürlich weiter, weil wie ich vorhin schon sagte, die Reispflanzzeit geht los und jetzt hat Japans Präfektur Aichi gesagt, liebe Bauern, macht das mal bitte, bitte später. Weil wir haben kein Wasser mehr für euch.
Ja, ich glaube, so funktioniert das aber nicht beim Reisanbau, dass man einfach sagen kann, das verschieben wir jetzt irgendwie nach hinten.
Nein, das funktioniert tatsächlich nicht, aber man hat einfach kein Wasser mehr. Die Staudämme sind leer. Würde man jetzt noch beim Reisanbau das nötige Wasser reinpumpen, da bleibt nicht mehr viel für die Bevölkerung übrig. Also genau darum, gar nichts.
Ja, ich meine, Reis kann man mit viel Arbeit viel rausholen. Ich glaube, man kann bis zu 3-mal im Jahr Reis anbauen, ne?
Ich glaube, ja.
Ja, also trotzdem, du kannst es nicht nach Belieben durch die Gegend schieben. Ne? Du brauchst deine bestimmten Zeiten, in denen es funktioniert.
Mhm, ganz genau. Und das ist halt ein Problem, weil das Tokugawa-Bewässerungssystem hat mittlerweile nur noch einen Füllstand von 7,7%.
Das also, und ich denke mal, die Hoffnung auf Besserung ist nicht da, oder?
Nein. Es hat zwar zwischendurch mal ein bisschen geregnet, aber das hat gar nicht geholfen.
Die Regensaison, die kommt ja erst im Mai, Juni, ne?
Ja, aber sie wird halt auch immer kleiner. Das ist das Problem. Also sprich, es kommt einfach nicht mehr genug Wasser hinterher.
Ach Mensch, das ist wirklich deprimierend, weil ja, was soll man machen? Man kann ja nicht Wasser einfach herzaubern.
Nee, kann man definitiv nicht. Und ich meine, war das Kankawa? Ich weiß gar nicht mehr, welche Präfektur das war. Die hat ja auch schon gesagt, hallo Tokio, schön, dass ihr da seid, aber sorry, wir halbieren mal die Wasserlieferung zu euch, ne?
Ja, da kann man nicht viel machen. Also klar, man könnte rein theoretisch, ne, auch wenn es sich nicht lohnen würde vom Geld her, ist ja egal, du könntest das Wasser aus dem Meer Salz rausziehen und dann verwenden. Aber dazu brauchst du massenweise an Anlagen. Die kannst du nicht einfach mal so von heute auf morgen bauen.
Nein, das dauert tatsächlich eine ganze gewaltige Weile. So, und dann ist mal wieder Statistikzeit, denn die nationale Polizeibehörde hat sich mal wieder zu Wort gemeldet und mal eben so ganz kurz erklärt, hey Leute, übrigens 2025 wurden in Japan 25.480 Straftaten durch Ausländer ohne dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung registriert. Das ist ein Anstieg von 16,9% und der dritte Anstieg in Folge.
Das ist natürlich typisch Statistik. Dazu brauchen wir extra Informationen, weil das sagt einem nicht besonders viel. Das hört sich nur bös an, aber wenn man es dann anguckt, ne, wie viel extra Ausländer jetzt in Japan wohnen, ne, die Zahl ist nämlich auch genauso schnell hochgegangen.
Richtig, genau das ist der Point. Ja. Das Ganze schießt sich dann ganz gewaltig ins Bein, weil das ist klar, mehr Touristen, mehr Ausländer, die dort leben. Aber tatsächlich ist es so, sehr, sehr viele Verbrechen wurden von ausländischen, sehr gut organisierten Gruppen tatsächlich organisiert. Und insofern sind das auch, ja, also ich nenne sie jetzt mal nicht Touristen, nennen wir sie mal Besucher. Da werden halt immer mehr rausgefischt, insbesondere aus Vietnam und so weiter und so fort. Und vor allen Dingen die Leute, die ein technisches Praktikum machen, also die dieses Visum haben, das sind mit 22% von der Gesamtsumme jetzt die meisten, die halt wegen eines Verbrechens geschnappt werden. Achso, und Studierende sind auch drunter und da muss man was zu sagen. Bei den Studierenden handelt es sich größtenteils tatsächlich um Visumsverstöße. Also zum Beispiel, dass man mehr gearbeitet hat, als man eigentlich darf. Also mehr Stunden. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es aber meistens leider auch betriebsbedingt, weil einfach der Betrieb das verlangt. Und man guckt ja trotzdem doof in die Röhre, weil natürlich kriegt man selbst eins auf den Deckel und nicht der Betrieb. Also sprich, das sind jetzt keine schwerwiegenden Straftaten oder so.
Ja, und aber es wird halt alles unter Verbrechen geführt. Deswegen ist diese Statistik teilweise echt Für die Miezekatze, wenn es einfach nur so sagst.
Eigentlich ist sie für die Miezekatze. Ich greife es auf, weil es halt bei Twitter jetzt bei X rumgegangen ist und natürlich bei mir von rechten Deppen aufgegriffen worden, ist aber eben ohne Erklärung. So, es kommt auch noch dazu, der Anteil an allen Straftaten liegt noch immer im einstelligen Prozentbereich.
Ja, du meinst mit einstellig, meinst du 1% um die rum.
Ja, genau
es ist, das. Es ist, einstellig könnte auch 9% heißen, aber nein, wir meinen so um die 1%.
Mhm. Also es ist, oder wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So, ja. Kommen wir mal wieder zu was Lustigen. Wisst ihr eigentlich, was Japans schlechtestes Fahrgeschäft ist?
Nee, tatsächlich nicht.
Tatsächlich steht die im Freizeitpark Samawa Sanyo Yuen in Kobe. Und das ist, wie soll ich sagen, so ein Kettenfahrzeug. Das sind dann immer Kabinen für mit zwei Personen. Und da wirst du durchgeschüttelt, aber holler die Waldfee. Also ohne Witz, wenn du Milch in der Hand hast, hast du, wenn du dafür rauskommst, Milchshake in der Hand. Das ist wirklich heftig und es gilt offiziell tatsächlich als schlechtestes Fahrgeschäft in Japan. So, aber nun ist es so, dass das gute Ding, das übrigens am 18. März 1966 in Betrieb ging, also wirklich ein ganz, ganz altes Teil, schlagartig wahnsinnig beliebt geworden ist.
Gab es irgendeinen Film oder sowas in der
Fernsehserie? Tatsächlich liegt es am sogenannten Reiber-Trend. Das heißt also, es ist diese Nostalgiewelle, auf dem das Ding mitschwimmt und irgendeiner war dann der Meinung, hey, ich poste mal ein Foto in den sozialen Medien und das hat wirklich zu einem Besucherboom geführt, aber Frau Melissa Sonnenschein.
Ah, okay, also wieder zufälliges virales Marketing.
Ja, ich musste so ein bisschen an die ekligen Bahn-Snacks denken, ne? Wobei es hier ja wirklich Zufall ist. Also die haben ja überhaupt nicht damit gerechnet. Aber man muss mal dazu sagen, in der Vergangenheit war das Ding schon ziemlich beliebt. Also es ist jetzt nicht, dass das noch nie irgendjemand gemocht hat, anscheinend.
Nein.
Sind die Leute früher gern damit gefahren?
Also 1969, da fuhren dann noch rund 800.000 Fahrgäste damit und 89 waren es immer noch 300.000. Danach fiel es aber schlagartig doch dezent weit runter. Aber jetzt ist es halt wieder wahnsinnig beliebt. Yay. Und für den kleinen Freizeitpark ist es natürlich toll, weil kleine Freizeitparks kämpfen in Japan böse mit Besucherschwund. Die großen, da rennst du hin.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja, das ist auch kein Wunder, sie machen ja auch Werbung ein bisschen abwinken. Ne? Da kommt ja ein kleiner Freizeitpark nicht hinterher. So, und dann ist noch eine Sache, das ist dann auch mal wieder ein bisschen Statistik, denn das japanische Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales hatte bekannt gegeben, dass im Januar 21.565 Anträge auf Sozialhilfe gestellt worden sind. Das ist ein bisschen niedriger als im Vorjahr, aber immerhin noch der zweithöchste Stand für einen Januar ever. Also insgesamt wurden im Jahresvergleich 635 weniger Anträge gestellt. Aber trotz allem ist es einfach irrsinnig hoch.
Ach ja, naja gut, aber wie gesagt, ist auch bei den Preisen aktuell nicht überraschend. Vielleicht
richtig.
Eher, dass die Leute, naja, andererseits auch irgendwie eine positive Nachricht, weil wir eigentlich auch öfter Fälle haben, dass die Leute sich gar nicht trauen, diese Anträge überhaupt zu stellen.
Und genau deswegen spreche ich die News an. Tatsächlich hat sich das ein bisschen geändert. Also, um es kurz zu erklären. Sozialhilfe zu bekommen in Japan, das ist für die meisten verbunden mit gesellschaftlichem Tod. So. Ursprünglich war es ja in Japan so, okay, die Familie fängt einfach deine soziale Probleme einfach auf. Das geht aber nicht mehr, weil es gibt einfach zu viele Menschen, die alleine leben, besonders ältere Menschen. Dazu kommt, dass die Altersarmut in Japan irrsinnig hoch ist. Also da können wir uns locker noch hinter verstecken und das soll was heißen. Und die Prüfungen sind gnadenlos streng. Also bevor man vom Amt tatsächlich Sozialhilfe bekommt, muss man durch einen Marathon an Prüfungen durch. Das geht so weit, dass ja sogar das Kleingeld, was du gerade dabei hast, gezählt wird. Und vor allen Dingen wird man behandelt wie, so. Und dann kommt noch eine andere Sache hinzu, die das Ganze auch, ich will jetzt nicht sagen interessant macht, aber die eigentlich auch wichtig ist. Tatsächlich sind das immer mehr Arbeitnehmer, die tatsächlich Sozialhilfe beantragen.
Also ist das so ein Für und Wider irgendwie, die Nachricht?
Ja, der größte Teil, wohlgemerkt, sind immer noch ältere Menschen. Da reicht einfach die Rente nicht. Aber es nimmt halt zu.
Ach ja, traurig, traurig eigentlich. Ich finde es auch, wie gesagt, immer noch anstrengend, dass Japan da sein System nicht ändert. Gut, wir hatten ja schon die Nachricht, dass das mit dem Geldzählen am Schalter nicht wirklich deren
Vorschriften entspricht, aber dass sie da erstmal die ganzen Verwandten durchklingeln und dich im Prinzip so lange malträtieren, bis du freiwillig aufgibst, gehört halt noch dazu, ne?
Ja, das gehört leider bei den Ämtern tatsächlich zum guten Ton. Aber wohlgemerkt, die Sache mit dem Geldzählen, das wird von einigen Präfekturen auch weiterverfolgt. Die hören damit nicht auf. Und wohlgemerkt, nicht, komm mal mit ins stille Kellerchen, sag mal bitte den Inhalt deines Portemonnaies, sondern, naja, wir stehen ja jetzt hier am Schalter, dann machen Sie mal die Bar, also Ihr Bargeld, ne, sagen Sie mal ja. So richtig schön öffentlich.
Spaß.
Ja. So, was haben wir denn noch? In Japan gibt es ja viele Tempel. So. Und Japan hat eine Religionsfreiheit. Nur ist es so, man kann ja auch mittlerweile digital in den Tempeln spenden. Das wird auch sehr gern genutzt, weil digitale Zahlung ist auch in Japan auf dem Vormarsch. Das Blöde ist halt bloß, da steht dann auf der Abrechnung, wo man gespendet hat. Also Tempel XYZ, was weiß ich was. Das kann dazu führen und hat in der Vergangenheit auch schon dazu geführt, dass hier und da mal eine Bank angeklopft hat bei einem Kunden und meinte, sie haben da gespendet, das ist aber nicht so toll, weil wir unterstützen, was weiß ich, was jemand anderen. Hört sich total dämlich an, ist es auch, ist aber leider passiert. Und dementsprechend hat jetzt die Kyoto-Buddhistische Vereinigung zusammen mit einem Unternehmen ein bargeldloses Zahlungssystem eingeführt, das genau das verschleiert, um die Religionsfreiheit zu bewahren.
Also sag mal, halt, stopp. Das müsste doch eigentlich sofort zu einer Klage bei der Bank führen, weil die gegen die Religionsfreiheit verstoßen.
Es hat dagegen geführt, ja. Da falle ich doch schon ein paar Jahre zurück. Aber trotz allem hat man halt sehr lange daran gearbeitet, jetzt anonyme Zahlungen zuzulassen. Also anonyme, bargeldlose Zahlungen zuzulassen.
Okay, also als Reaktion darauf, dass jemand gegen das Gesetz verstößt, machen wir es so, dass man sich vor demjenigen versteckt, weil der könnte ja jederzeit wieder gegen das Gesetz verstoßen. Irgendwie ist es eine komische Art und Weise,
damit umzugehen. Nein, es steht halt einfach dann nicht mehr in der Überweisung drin, wofür du gespendet hast. Ne? Ja, ja. Man macht sie halt eben, oder anonymisiert sie halt. Ist natürlich ein guter Weg eigentlich, weil, ich meine, ständig klagen, das sind mir den Leuten wahrscheinlich auch nicht zumuten. Man erhofft sich natürlich dadurch auch, dass die Spenden steigen, muss man auch sagen. Weil manch, weiß ich, vielleicht halten sich Leute zurück oder so. Ich kann das jetzt nicht beurteilen. Darüber gibt es keine Studien oder sowas. Aber ich denke, das dürfte auch dahinter dann so ein bisschen der Gedanke sein.
Ich bin ja eher überrascht, dass das erst jetzt irgendwie zustande kommt, weil ich meine, Japan ist durchaus ein sehr religiöses Land, oder zumindest ein sehr abergläubisches. Das heißt, die Leute buttern unglaublich viel Geld in solche Spenden. Also deswegen, ja. Dass man erst jetzt sagt, oh ja, wir machen das anonym. Gut, vielleicht spendet man eher dann direkt vor Ort. Also ich meine, die Bank kann ja nicht nachvollziehen, wenn du da deine Münze in den Schrein schmeißt. Aber trotzdem denke ich mir auch so, okay, das ist etwas gruselig, dass das bisher nicht anonym war.
Mhm, tatsächlich. Finde ich ehrlich gesagt auch. Aber naja gut, jetzt machen sie es endlich. So, was auch gemacht wird, da hatten wir im X-Mal schon drüber berichtet, denn in Japan ist es so, es wird sehr, sehr schnell gerne der Rettungsdienst gerufen, wenn irgendwas ist. Und sei es nur, man hat sich in den Finger geschnitten. Kennt man hier in Deutschland auch. Da gehen mal Props raus an, ich glaube, der heißt Sprecherwunsch, wenn ich mich gerade nicht irre. Das ist ein Sanitäter, der über solche Fälle berichtet. Das ist immer zum Totschreien komisch, wenn man seine Videos sieht. Na, jedenfalls hat man in Japan da aber jetzt echt ein bisschen die Schnute voll, weil das Problem ist halt einfach, das wird zu viel. Im wahrsten Sinne des Wortes und behindert natürlich logischerweise oder frisst Ressourcen, die man dann für schwere Fälle dringend bräuchte. Und was hat man gemacht? Man hat also in mehreren Regionen Gebühren eingeführt. Das heißt, wenn du ins Krankenhaus eingeliefert wirst, kommt der Onkel Doktor vorbei, guckt, sagt, das ist auch nicht dringend und schwupps, musst du eine schöne Gebühr bezahlen, weil du hast den Notfalltransport tatsächlich blockiert. So, ja, ganz... Ja.
Also okay, eigentlich ist es in Ordnung, wenn du für einen Missbrauch eine Strafe zahlen musst. Mhm. Aber Gebühren dafür einführen ist irgendwie ein bisschen komisch. Weil das, das gibt nämlich die Macht dem Krankenhaus, ne? Was ist, wenn die jederzeit entscheiden können, ja, es war nicht so wichtig. Du weißt es ja selber nicht, wenn du irgendwie Atemnot hast und dir schwindelig ist. Und dann stellt sich heraus, das war nicht so wichtig, aber das tut nicht irgendwie deine Angst und deine Gesundheit irgendwie entkräften. Ne? Also,
nee, vor allen Dingen gibt es doch einen anderen Nachteil. Viele Leute hält es doch dann davon ab.
Ja.
Das kann verflucht gefährlich werden. Also es ist halt so. Vor 2 Jahren ungefähr hatte Japan 6,77 Millionen Menschen, die per Rettungsdienst transportiert wurden. Davon waren aber 3,17 Millionen nur mit leichten Beschwerden. Also nichts, was transportdürftig wäre. So. Aber, und das Ganze löst das Ganze, das löst das jetzt ein bisschen auf. Es gibt noch ein anderes Problem. Gerade nachts rennen sehr, sehr viele Menschen gerne in die Notaufnahmen. Wegen irgendwelchen Krams, um sich untersuchen zu lassen, was auch immer. Also wirklich, ohne dass es Probleme gibt. So. Das Ding ist, nachts werden Krankenhäuser mit nur sehr wenig Personal gefahren und das bindet natürlich irrsinnig viel Ressourcen, weil das ist ein Volkssport geworden, tatsächlich. Und, das ist einer mit der Gründe dafür. Übrigens, mittlerweile führen auch Krankenhäuser tatsächlich eine Gebühr ein, wenn man abseits der normalen Öffnungszeiten mit kleinen Wehwehchen hinkommt. Und zwar, egal ob jetzt mit Krankenwagen oder nicht, man muss dann zahlen, weil man das einfach, wenn man dagegen was unternehmen möchte, weil das Personal ist einfach gnadenlos überlastet, denn, Achtung, jetzt kommt's, man hat einen Fachkräftemangel.
Ja, also ist es richtig, dass das irgendwie eine Strafe nach sich ziehen sollte. Aber ich finde, Gebühren ist der falsche Weg. Das sollte von der Polizei geregelt werden. Das sollte tatsächlich eine Ordnungswidrigkeit werden. Ja? Missbrauch von der vom Rettungsdienst und
ja, aber das ändert das Problem aber nicht. Wenn du nicht erkennen kannst, ob das irgendwie nur ein leichtes Wehwehchen ist oder nicht, dann ist natürlich doof.
Ja, klar, aber das kann zumindest, da kann man sich zumindest drüber streiten. Ne?
Ja, im Prinzip schon. Also das Ding ist halt auch, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass halt immer mehr ältere Menschen, gerade die Alleinlebenden, sehr, sehr schnell den Rettungsdienst rufen, weil, man fühlt sich halt einsam und so weiter und man versucht es damit zu unterbinden. Ich meine, ist ja auch nichts Neues. In Japan gibt es ja auch ständig Fälle, dass Menschen verknackt werden, besonders ältere Menschen, die zum Beispiel Dauertelefonate mit der Notfallnummer machen. Kommt halt auch nicht ganz so gut, ne? Und das ist halt eben auch so eine Auswirkung davon oder auch so ein Symptom, sage ich mal.
Ja, es ist schon irgendwie tragisch, ne, dass es gerade die Leute dann trifft, die eigentlich, naja, nicht unbedingt was Böses wollen, oder?
Nö, natürlich. Auf der anderen Seite zeigt es halt auch, man sollte vielleicht endlich mal was für die älteren Leute tun, weil dieses Problem ist seit Jahren bekannt, dass eben diese soziale Isolation gerade im hohen Alter immer weiter voranschreitet. Und eigentlich, ich kann mich dran erinnern, das erste Mal war es 2018, aber gesagt, ja, wir müssen was tun. Dann kam die Corona-Pandemie, da fiel das dann auf einmal auf, oh, da sind ja ganz viele Leute, die alleine leben, da müssen wir dringend was tun. Jetzt rate mal, was passiert ist.
Also neu ist es nichts dazu gekommen, aber es gibt doch Telefondienste extra für so etwas, ne?
Ja, es gibt sowas Ähnliches wie die Telefonseelsorge in Japan, wogemerkt, die wird aber von Privatorganisationen oder freiwilligen Organisationen organisiert. Aber davon gibt es nur wenige, also die ist nicht flächendeckend.
Okay, ich hatte gedacht, seitdem es das Amt für den Kampf gegen Einsamkeit gibt.
Ach ja, das gibt es ja auch noch.
Dass es auch eine Nummer gibt von der Regierung.
Nein. Dieses Amt ist schön, dass es da ist, aber jetzt sagen wir mal ehrlich, wann habt ihr das letzte Mal davon gehört? Also außer vor der Gründung. Da ist gar nichts passiert. Das Amt macht überhaupt nichts. Es ist einfach da. Mittlerweile könnte man fast meinen, das ist ein Abstellplatz für irgendwelche Politiker oder Minister, die man nicht braucht. Weil es ist wirklich nichts passiert. Und das Ding gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren, ne? Das ist also, weiß ja nicht. So, kommen wir mal zum Zollabfertigungssystem für Reisende im Flughafen. Wo war das? Narita. Da war man schlau. Man hat gesagt, es kommen ja viele Touristen. Dann führen wir doch jetzt mal ein QR-System ein, damit sie ganz schnell durch den Zoll kommen. Jetzt gibt es aber ein Problem. Das funktioniert nicht. Das dauert oft viel länger.
Das ist dumm. Das ist dumm. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn du beim Umbauen nicht so viele Terminals hast für die elektronische als für das mit Papier und Bleistift. Aber trotzdem, auch wenn du nur die Hälfte für elektronisch hast, es sollte trotzdem schneller gehen.
Das Problem ist aber, das ist halt einfach zu beliebt. Das nutzt eigentlich im Prinzip jeder, vor allem am Nachmittag, wenn da ganz viele Flugzeuge ankommen, hast du da auf einmal ein ganzes Schwall von Menschen, die alle so ein QR-Code haben. Und das führt halt zum Stau vor genau diesen Schaltern.
Also bräuchte man eigentlich mehr oder wäre die einzige Lösung, oder? Dass man mehr aufstellt?
Ja, vor allen Dingen, weil einfach irrsinnig viele die Zollabfertigung, also die elektronische Zollabfertigung benutzen, weil also 2022, da wurde es eingeführt, da haben das rund 4,7 Millionen Reisende gemacht. Ja, 2024 waren es aber schon 16,23 Millionen. Das ist ein dezenter Anstieg.
Meine Güte, aber das sollte doch eigentlich technisch kein großes Problem sein, dann bei Stau die Leute rüberzuschicken zum Papierschalter, oder?
Leute, ich meine, es gibt, warte, nur um es kurz zu erklären, es gibt übrigens 58 elektronische Terminals dafür.
Ja.
Reicht nicht.
Da, okay. Jo, ist halt sehr viel los am Flughafen. Ne?
Ja, genau, das ist das Problem. Für Papierformulare gibt es übrigens 74 Schalter insgesamt. Da langweilt man sich mittlerweile.
Aber okay, das sind auch nicht so viel mehr. Wenn du kannst doch ohne Probleme einfach so einen QR-Code auslesen und dann es halt auf Papier machen. Wenn Stau ist beim elektronischen Schalter, gehst du zum Papierschalter, ne, und tust es einfach auf Papier machen. Das dürfte doch eigentlich kein Problem sein, oder?
Ja, das funktioniert anscheinend nicht so einfach, denn mittlerweile gibt es irrsinnig viele Klagen über die Wartezeit und Schlangen von über 200 Metern sind eigentlich normal.
Okay, es liegt auch damit zusammen, dass einfach Japan in den letzten Jahren so groß wurde als Touristenziel. Ne?
Richtig.
Also, das ist, nicht
das
so,
ist nämlich tatsächlich das Riesenproblem, ja.
Kannst du leider Gottes den Flughafen nicht beliebig ausbauen, so über Nacht. Das geht ja nicht, ne?
Nee, vor allem gibt es da ja, ich weiß nicht mehr, welcher Flughafen, das war Haneda, wenn ich mich gerade nicht irre. Irgendwo wollten sie eine neue Landebahn reinklöppeln. Das wurde jetzt auch verworfen, weil der Widerstand war irre groß.
Das ist echt schräg. Aber hey, das ist gut zu wissen, ne? Wenn du irgendwann mal zu den Stoßzeiten nach Japan reist, dann geh zum Papierschalter.
Das klappt besonders gut, wenn das Jester eingeführt wird, also das elektronische Einreisesystem mit Voranmeldung.
Ja, so. Aber da musst du keinen Zoll machen beim Jester, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht.
Hm.
Also ganz raus ist noch nicht, was da genau laufen wird.
Ja, stimmt.
Das wird ja momentan, das wird noch auch ausklabüstert. Da reden wir dann drüber, wenn es soweit ist.
Ja, aber man ahnt ja schon jetzt, dass es auch Chaos verursacht, ne?
Ja, natürlich, wir reden von Japan, Hallöchen. Außerdem hätten wir die Grundlage für den Podcast nicht, wenn das nicht so wäre. So, letztes Thema für heute, denn in Japan ist eine Ära nach 135 Jahren zu Ende gegangen. Ja. Ich dachte, von euch kommt jetzt irgendwas, Mann.
Nö.
Ja, so, ja.
Ja, verdammt. Okay, machen wir es kurz. Die telefonische Auskunft 104 wurde nach 135 Jahren abgeschaltet und die Telefonbücher verschwinden auch.
Oh, die Telefonbücher.
Ja, weg ist es. Ich meine, gut, klar, die meisten Leute nutzen mittlerweile Smartphones und Internetdienste und so weiter. Da ruft man schon nicht mehr bei der Hotline an, gehe ich mal schwer von aus, also gerade Telefonhotline, warum? Und die meisten suchen ja auch Online-Telefonnummern. Also jetzt mal ganz ernsthaft, ich glaube, ich habe von das letzte Mal vor 20 Jahren ein Telefonbuch aufgeschlagen.
Ja, okay, aber wir haben immer noch sowas wie die Auskunft bei uns in Deutschland, ne?
Echt, gibt's die noch?
Ja, es gibt auch noch die gelben Seiten, die leben noch.
Und das ist ja im Endeffekt das japanische Pendant dazu, ne?
Mhm.
Wenn das jetzt wegfällt, haben die noch eine andere Auskunftsnummer? Weil nicht immer hast du das Internet, ne?
Nein, gibt's nicht.
Hm.
Also um es kurz mal in Zahlen zu erklären. Also laut NTT, also sprich der Anbieter, waren das, 1989 gab es rund 1,3 Milliarden Anfragen an die Hotline. 2024 waren es noch rund 10 Millionen und es geht weiter zurück. Und da ist man sich jetzt der Meinung, ach, das bringt nichts mehr.
Ja, okay, das kann ich verstehen, aber man sollte Ersatzsysteme haben, besonders wenn es um grundlegende Sachen wie Auskunft geht.
Gibt es. Es gibt die sogenannte iTown-Page. Das ist im Prinzip die Online-Version des Telefonbuches.
Ja, okay, ich meinte jetzt eigentlich ein anderes technisches System, wie zum Beispiel beim Katastrophenfall. Ne? Du weißt normalerweise Japan Bescheid bei so etwas. Ne?
Ja, aber warum musst du beim Katastrophenfall die Auskunft anrufen? Das hilft ja auch nicht weiter.
wenn die Ahnung haben, was läuft, wenn du keine Ahnung hast, was los ist. Ne?
Nein. Stop. Wir reden von der Telefonauskunft. Wir reden jetzt nur von, ich suche die Nummer von XYZ. Wir reden jetzt hier nicht von irgendwelchen Servicedienstleistungen. Es ist wirklich ein reiner Telefonauskunftsdienst.
Ah, okay. Ich habe gedacht, das wäre eher so auch noch ein Auskunftsdienst.
Nein. Das ist wirklich rein nur, ich suche halt die Nummer von, weiß ich nicht, Hans-Georg Meyer und dann hast du die Telefonnummer von Hans-Georg Meyer aus, ich habe keine Ahnung, woher bekommen.
Oh, okay.
Ja, also das ist jetzt nicht, ist wirklich eine reine Telefonaufkunft, also nichts Schlimmes.
Ah, okay, ich habe nämlich jetzt auch gerade an was anderes gedacht, deswegen, ja, gut.
Oh nein. Übrigens, wusstet ihr eigentlich, dass die ursprüngliche Nummer der Auskunft ursprünglich 500 war?
Okay, nö, warum hat man das geändert?
Ja.
Das ist eine gute Frage, die ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten kann. Keine Ahnung, aber es war mal Nummer 500 und 1926 wurde sie eingeführt.
Okay.
Ja.
So, und jetzt ist ein Stück Geschichte auch davon verschwunden.
Genau, damit haben wir das nächste Opfer des Digitalzeitalters. Die Hotline ist weg. Tada, damit hat sich das auch erledigt. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Und da wir heute ein bisschen später angefangen haben, nehmt es uns bitte nicht übel, dass einige von uns ein bisschen fertig klingen, besonders ich. Sorry dafür, aber nach ganz vielen Artikeln schreiben und sich mit, warum brennt die Kreuzung in Shibuya zu befassen. Achso, das können wir auch noch ganz kurz erklären. Da heute, also am Freitag, wo wir jetzt aufnehmen, hat jemand in Shibuya oder war der Meinung, ich muss noch ein bisschen brennbare Flüssigkeiten auf der Kreuzung verschütten und kurz anzünden. Passiert ist nichts. Der Mann wurde gefasst. Ist wohl so ein Verschwörungsspinner, berichten momentan die japanischen Medien. Aber naja, gut, okay. Das war dann so die News heute, wo ich mir dachte, ach du heilige Güte, meine, wie kann man nur so sein? Ist man halt ein bisschen fertig. So, jedenfalls, wir sind damit durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Nochmal ganz kurz zum Gewinnspiel. Wir benachrichtigen die Gewinner. Also sprich, das werden wir jetzt hier nicht im Podcast auslabüstern. Das machen wir alles per E-Mail. Schaut einfach mal in euren Postfach nach, speziell im Spam-Postfach, würde ich mal empfehlen. Da landen unsere E-Mails komischerweise immer gerne. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Wir können euch auch für Popkultur, Games und so weiter unsere Schwesterseite Raikokai empfehlen. Und natürlich den Anime-Buster, falls ihr ein bisschen was über Anime erfahren wollt oder ein bisschen mehr. Denn der geht eigentlich in der Regel immer sehr tief. Tja, und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Ciao. Ciao.